Mensch, erkenne dich selbst. Liebe Zuschauer, wir wollen diese Sendereihe abschließen mit einer Betrachtung Mariens im Denken des Heiligen Vaters. Im Wappen des Heiligen Vaters ist ein dickes M. Er hat sich an Jesus geweiht durch Maria, totus tuus. Maria spielt eine ganz große Rolle im Denken des Heiligen Vaters. Ich bin Albrecht Brandenstein Zeppelin und begrüße heute im Studio Pfarrer Erich Maria Fink, der sich in besonderer Weise mit dem Denken des Heiligen Vaters beschäftigt hat. Pfarrer Fink, können Sie uns die Bedeutung Mariens im Denken des Heiligen Vaters erschließen?
Sie haben genannt seinen Wahlspruch, totus tuus, und angesprochen, wie er seine persönliche Beziehung zur Gottesmutter gefunden hat oder lebt. Am Ende einer jeden Ansprache, einer jeden Botschaft, jeder Enzyklika kommt er auf Maria zu sprechen. Auf der einen Seite hat es natürlich zu tun mit einem ganz kindlichen Vertrauen zur Gottesmutter, das Papst Johannes Paul II. Hat. Aber wenn man das näher betrachtet, entdeckt man wirklich, dass es theologisch tief durchdacht ist. Er hat ein Verständnis für Gott und Welt von seinem Personalismus her entwickelt und sagt, das Urbild, um das Verhältnis zwischen Gott und seiner Schöpfung verstehen zu können, das Urbild ist, er hat den Menschen geschaffen als Mann und Frau und stellt sich jetzt vor, diese bräutliche Liebe zwischen Mann und Frau, zwischen einem jungen Mann, jungen Mädchen und auch diese Einheit im ehelichen Leben zwischen Mann und Frau, und sagt, das, was hier sichtbar wird, wenn diese Beziehung gelingt, das ist eigentlich der Urplan Gottes, den er mit seiner Schöpfung hat. Er möchte wie ein Bräutigam seine Schöpfung, sein Geschöpf gewinnen und mit ihm in diesem bräutlichen, ehelichen Verhältnis leben. Und alles, was jetzt über Maria gesagt ist, muss man auch von diesem Urbild her verstehen, weil so wie diese bräutliche Beziehung zwischen Braut und Bräutigam, Gott der Schöpfer und seinem Geschöpf, wie das das Urbild darstellt, so ist das Urbild für die ganze Schöpfung Maria. Er betrachtet Maria als dieses Beispiel, als dieses Urbild, das Wesen der Schöpfung vor Gott am tiefsten zum Ausdruck bringt.
Ja, warum ist Maria das Urbild? Warum?
Zunächst geht es ja nicht nur darum, Gott und die Schöpfung. Dieses Verhältnis ist durch die Erbsünde gebrochen, verloren gegangen, dieses bräutliche Verhältnis. Und jetzt beginnt das Erlösungswerk in Jesus Christus, die Menschwerdung. Mit diesem Erlösungswerk möchte Gott diese bräutliche Verbindung zwischen dem Schöpfer und der Schöpfung wiederherstellen. Und da erwählt er sich die zum Herrn gehörige Kyriake, die Kirche, die Gemeinschaft der Gläubigen. Und diese Gemeinschaft der Gläubigen hat die ureigenste Berufung, ihren Herrn Jesus anzunehmen wie den Bräutigam. Und er sagt, kirchliches Leben kann ohne dieses Bild gar nicht gelingen. Er sagt, die Ehe selber ist ein Sakrament. Aber dieses Sakrament innerhalb der Kirche ist deswegen so wichtig, weil sie integraler Bestandteil ist, durch den die Gläubigen selber entdecken, wie sie als Gläubige, als Gemeinschaft der Gläubigen, ihr Verhältnis zu Christus gestalten müssen. Und jetzt sagt er, Maria war die Erste. Und es gibt einen Unterschied zwischen dem, wie Maria ihr Verhältnis zu Christus gefunden hat, und der Kirche. Er sagt, Maria ist nicht nur Urbild für die Kirche in diesem bräutlichen Verhältnis zu Christus. Das hebt er schon hervor in seinen Marienpredigten in Polen als Bischof und Kardinal. Er sagt, der Unterschied ist, dass Maria in dieser Beziehung zu Christus stand, vor dem Erlösungswerk und während dem Erlösungswerk am Kreuz. Und die Kirche als Gemeinschaft der Gläubigen, sie ist eingetreten in das bräutliche Verhältnis, als dieses Erlösungswerk bereits vollzogen war. Eigentlich Auferstehung Pfingsten, Pfingsttag als der Geburtstag der Kirche. Und deswegen sagt er, hat Maria in diesem bräutlichen Verhältnis der Kirche zu Christus eine ganz besondere Stellung. Er hebt immer hervor, einmal den Titel, den Papst Paul VI. Während dem Zweiten Vatikanischen Konzil feierlich verkündet hat, am Ende Maria, Mutter der Kirche. Er sagt, am tiefsten können wir verstehen, die Kirche kann ihre bräutliche Berufung, ihre bräutliche Liebe Jesus gar nicht schenken ohne Maria. Sie braucht Maria dazu, um zu einer vollkommenen Braut werden zu können. Maria ist wie die Mutter oder wie das Herz der Kirche, das der Kirche überhaupt diese Dynamik verleihen kann und diese Vollkommenheit. Und gleichzeitig sagt
hängt es damit zusammen, dass Maria ohne Erbsünde empfangen und damit ohne Sünde war und wir als Menschen eben Sünder sind und deswegen alles, was wir machen, eben unter der Beeinträchtigung der Sünde steht.
Zunächst mal hängt es damit zusammen, dass Maria deswegen auch nur deswegen diese vollkommene Braut sein kann. Deswegen brauchen wir sie und auch die ganze Linie im marianischen Zeitalter, O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen, ist genau dieses Moment. Aber es geht noch einen Schritt weiter, wenn er betont, am Kreuz, da war Maria eben die ganze Kirche, da war zwar der Apostel dabei, aber er musste dann auch zuerst die Beziehung zu Maria finden. Der erste Gedanke, zum Beispiel in dieser Enzyklika, Dives in Misericordia Deus, über die göttliche Barmherzigkeit, kommt Johannes Paul II. Zuerst darauf, Maria ist Mutter der Barmherzigkeit. Aber was heißt es? Er sagt, sie hat bräutlich so Anteil genommen am Leiden Christi, dass ihr Herz sich so weit geöffnet hat, dass es die ganze Menschheit umfangen konnte, so wie der Herr selber in seiner erlösenden Liebe die ganze Menschheit umfangen hat. Und dieses Öffnen des Herzens hat mit sich gebracht, dass sie die gesamte Erlösungsgnade, die am Kreuz verdient wurde, in diesem Augenblick aufnehmen konnte. Und für den Papst spielt ja dieses Verhältnis Christus-Kirche diese ureigenste Rolle, dass er sagt, das ist das Ursakrament, diese Quelle, aus der alle Gnaden strömen in die Welt. Und auch von daher spielt Maria einfach von Anfang an die entscheidende Rolle in der Kirche, dass die Kirche nur mit Maria fähig wird, diese Aufgabe wahrzunehmen, die Erlösungsgnade in die Welt zu bringen, nach dem Maß, wie dieses bräutliche Verhältnis gelingt. Und ohne dieses Herz Mariens, das offen ist, so weit, dass es die ganze Menschheit umfängt, kann das nicht gelingen. Deswegen kulminiert eigentlich dieser Gedanke Ursakrament in diesen vereinten Herzen Jesu und Mariens, aktuell. Und in diese Beziehung treten wir ein. Und das Totus Tuus von Grigno von Montfort, von diesem Heiligen, ist ja auf Christus bezogen durch Maria. Dass ich sage, ich gebe mich Christus vollkommen hin, diese vollkommene Hingabe an Christus, bräutliche Liebe, gelingt aber nur mit Maria. Darum gebe ich mich durch Maria Jesus hin.
Also wenn ich mich Christus vollkommen hingebe, erfüllt er mich mit seiner Gnade, die dann wirksam werden kann für die ganze Welt.
Ich muss es ein bisschen noch anders formulieren. Ja. Je sichtbarer in dieser Welt wird die Hingabe des Gläubigen und der Gläubigen an den Bräutigam Christus, umso mehr kann Gott diese sichtbare bräutliche Hingabe verwenden als Sakrament, als Mittel, als Werkzeug, um durch dieses Zeichen sein göttliches Leben in die Welt bringen zu können.
Insofern ist Maria also ein sehr großes Vorbild und Beispiel für uns.
Natürlich Beispiel auch in ihrer fraulichen Art. Der Papst hebt immer wieder hervor, es ist und bleibt die Schöpfung, der bräutliche Part. Und es ist der Genius der Frau eben, ein Verständnis zu entwickeln, intuitiv wahrzunehmen, wie die Schöpfung sich am besten verwirklichen kann. Und es ist ja was Wunderbares, wie der Papst hier den Genius der Frau hervorhebt, wie er herausarbeitet, dass sie eine ganz andere Fähigkeit hat, Wirklichkeit wahrzunehmen und das Wesentliche darin zu entdecken. Und dass es nicht nur um Maria geht, sondern um die Frau in der Kirche, damit die Kirche ihre Berufung leben kann und damit die ganze Welt ins Gleichgewicht kommt und im Verhältnis zum Schöpfer Frieden findet.
Es gab ja diese berühmte und jetzt auch kirchlich anerkannte Marienerscheinung in Amsterdam, der Frau aller Völker, wo Maria ihre bedeutende Rolle als Fürsprecherin, Vermittlerin und Miterlöserin der Welt präsentiert. Spielt das im Denken des Heiligen Vaters eine Rolle?
Was mit den Begriffen sachlich ausgesagt ist, kommt bei ihm alles vor. Und er hat eigentlich die Grundlage, die theologische Grundlage gelegt für diese drei Titel. Aber wir sehen, das ist vielleicht auch eine Mischung, sage ich mal, zwischen Klugheit, Demut, auch Respekt. Wir brauchen einfach noch Zeit, warten können. Er hat bewusst darauf verzichtet, diese Titel jetzt groß rauszustellen, sondern nur ganz wenige Male angedeutet. Und hat einfach darauf verzichtet, jetzt diesen Weg offensiv anzugehen. Aber von der Sache her hat er die Grundlage geschaffen, dass man diese Titel richtig einordnen kann. Miterlöserschaft geht ja nicht darum jetzt, dass es dieser Mittler Christus, der einzige Mittler zwischen Gott, dem Vaterherzen Gottes und der Schöpfung, dass da daneben noch ein Miterlöser notwendig gewesen wäre, sondern Jesus ist der, der vom Vater her das göttliche Leben neu in die Welt bringt. Aber um dieses Leben jetzt zu den Menschen zu bringen, bezieht er die Kirche mit ein, als Werkzeug. Und er teilt aus, nicht ohne diese Mithilfe. Das heißt, die Mittlerschaft, die einzige Mittlerschaft, betont der Papst immer und immer wieder. Er hat jetzt ein neues Dokument geschrieben, etwa vor einem Jahr, eigentlich persönlich geschrieben an die Familie des heiligen Grignion von Montfort. Und in diesem Dokument zieht er noch einmal diese ganze Linie nach.
Also die Christus, einzige Mittlerschaft Christi.
Christi. Aber von Anfang an, sobald er den Vater verlässt quasi, ist er ja schon auf dem Zugehen zur Welt. Ist er schon in der Welt. Und vom ersten Augenblick an macht Christus nichts ohne Maria.
Die Mitwirkung der Schöpfung. Maria musste ja ihr Ja sprechen.
Und mit Maria zusammen die ganze Kirche. Und er benutzt einfach dieses bräutliche Verhältnis auch in dem Sinn, er möchte, dass jemand außer ihm denselben Wunsch hat, nämlich die Menschheit zu retten. Und nach dem Maß, mit dem diese miterlösende Kirche, an erster Stelle Maria, noch bevor die Kirche da war, in dem Maß, in dem die Kirche, jeder einzelne Gläubige, diesen Wunsch im Herzen realisiert, auch ich möchte, weil es Christus will, dass alle Menschen gerettet werden, umso fruchtbarer und umso mehr kann dieses Erlösende, die erlösende Gnade schon jetzt die ganze Welt verwandeln. Und in dem Sinn sagt Papst Johannes Paul II., ich habe mich am Anfang so in meinem persönlichen Glaubensweg, in meiner Entwicklung auf Jesus konzentriert. Und dann habe ich erfahren, es ist Christus, der mich jetzt zu Maria geführt hat, damit ich mit Maria ihm besser dienen kann, damit ich mit Maria ihn besser entdecken kann, damit ich mit Maria meine Berufung und Sendung verwirklichen kann.
Und das ist ja auch sicher ein Hinweis an uns Menschen generell, dass wir diesen Weg genauso wie der Heilige Vater gehen mit Maria zu Jesus. Wir sind am Ende einer Sendereihe angekommen, in der wir das Denken des Heiligen Vaters tiefer durchleuchtet haben. Pfarrer Fink, wenn Sie zusammenfassend bewerten würden, das Denken des Heiligen Vaters in seiner Bedeutung für die Kirche und für die Geistesgeschichte, was würden Sie da sagen?
Sofern man das überhaupt mit wenigen Worten tun kann, würde ich so sagen. Ich bin überzeugt, man muss Papst Johannes Paul II. Als einen der größten Denker unserer Zeit betrachten, vielleicht sogar der ganzen Kirchengeschichte. Weil wenn man das alles mal ernst nimmt, leider hat er selber keine Systematisierung vorgenommen. Das war vielleicht auch die Rettung, damit sein Denken sich immer weiter entfalten konnte. Aber was zum Beispiel ein Aristoteles geleistet hat, indem er ein Thomas von Aquin geleistet hat, indem er Aristoteles und Platon für die ganze Theologie fruchtbar gemacht hat. Ähnliches hat jetzt Johannes Paul II. Geleistet, indem er eine großartige Synthese geschaffen hat zwischen der ganzen kirchlichen Tradition in Philosophie und Theologie mit den neuzeitlichen Strömungen, die es in der Geistesgeschichte gibt, vor allem mit dem Personalismus. Die Mitte seines Denkens ist der Mensch, die menschliche Person, sein Ausgangspunkt. Und indem er von der Erfahrung ausgeht, erschließt er zunächst einmal einen Weg, den jeder nachvollziehen kann, kann jeden mit auf diese Reise nehmen. Der Mensch als Prozess begriffen, und indem er jetzt vom Menschen übergeht auf die ganze Wirklichkeit, entwickelt er einen dynamischen Seinsbegriff, und zwar radikal personalen Charakters. Das Gottesbild, sogar der ganze Kosmos bekommt personalen Seinscharakter, weil er nicht losgelöst gedacht werden kann von dieser Hingabe Gottes an den Menschen. Soweit, dass er sogar sagen kann, Gott, das ewige Wesen Gottes, ist dynamisch im Kosmos und vor allem im Menschen selber gegenwärtig und versteht so, den Menschen jetzt von einer ganz neuen Seite her zu erfassen. Wenn ich jetzt das mal so betrachte, er hat durch dieses Denken Türen geöffnet, zum Beispiel, dass ich theologisch sagen kann, der Mensch lebt einen echten ontologischen Austausch mit Gott. Ontologisch heißt, ich kann Gott tatsächlich etwas geben mit meiner Hingabe an Gott, die dann dazu führt, dass ich von Gott empfange und das Ziel des menschlichen Lebens die Vergöttlichung ist. Was eher spirituell in der Osttheologie da ist, hat er ganz philosophisch verankert. Ein Gedanke. Ein anderer Gedanke, er hat zum Beispiel die ganze Moral auf ein neues Fundament gestellt. Moraltheologie funktionierte so in der Tradition eher so. Hier sehe ich den Menschen, ihm gegenüber Gott. Gott gibt ihm die Normen, die 10 Gebote. Und wenn der Mensch auf diese Normen eingeht, gewinnt er Gott, kann er Anteil bekommen. Wenn nicht, dann bleibt er einfach leer. Und das Ganze ist auch auf das abgezielt, ich möchte die Gemeinschaft mit Gott erlangen, indem ich die Gebote halte. Aber wir Menschen tun uns heute einfach schwer, Gebote, die einfach außerhalb von mir stehen, anzunehmen, so als Bedingung. Wenn du das annimmst im Gehorsam, dann kriegst du das als Belohnung. Das ist eine tiefe Krise geraten. Und der Papst mit seinem Ausgangspunkt, er entwickelt, man nennt es eine autoteleologische Moral, Ethik. Das heißt, der Mensch braucht nur in sich selber hineinhorchen, entdeckt in sich selber die Logik, die Grundstruktur der Person und wenn er ehrlich ist, spürt er, was ist zu tun, damit ich mich verwirkliche. Das Ziel am Ende ist dasselbe, nur der Weg wird ganz anders erschlossen. Der Mensch geht von sich selber aus, ich bin mir selber das Ziel um am Ende die Vereinigung mit Gott zu erlangen. Und indem er diesen Grundgedanken, das ist ja das Fundament, wie gelange ich zur Vereinigung mit Gott, indem er das erweitert, nicht nur der Mensch steht vor Gott, öffnet sich und empfängt Gott als der Annehmende, sondern im Austausch mit Gott verwirklicht sich eine Bereicherung, Vermehrung, gewinne ich, indem er diesen Ausgangspunkt hat. Und das ist sehr entscheidend. Gibt es zwei verschiedene Formen, Freiheit zu verstehen? Und der Wahrheitsbegriff wird wieder ehrlicher genommen. Wahrheit war irgendwo in der bisherigen Philosophie das Sein. Und wenn ich mich für die Wahrheit entscheide, entscheide ich mich für das Sein und verwirkliche mich. Er geht einfach davon aus, dass Wahrheit zunächst einmal mehr im Sinn von Information die Wahrheit über den Menschen ist. Wenn ich die Wahrheit annehme, die darin besteht, dass die Person sich nur in der Hingabe verwirklicht und durch diese Hingabe ein Austausch stattfindet und der Mensch angelegt ist zum Austausch mit dem Ewigen, mit Gott, mit dem Absoluten, und dann erfahre durch die Offenbarung, dass Gott sich mir vollkommen hingibt und verschenkt und im Kreuz alles auf sich nimmt, was zwischen uns steht, damit dieser Austausch gelingt, dann sagt der Papst, werde ich zur Freiheit befreit? In dem Sinn, werde ich befähigt, nicht nur etwas zu wählen, sondern mich hinzugeben. Und worauf ich jetzt raus will, ist, er hat damit ein Konzept entwickelt, wo wirklich die Freiheit den absoluten Primat hat, auch gegenüber der Wahrheit. Nach dem traditionellen Konzept, die Freiheit, ich wähle, ich kann wählen die Wahrheit, steht die Freiheit im Dienst der Wahrheit. Nach diesem neuen Konzept steht die Wahrheit im Dienst der Freiheit. Die Wahrheit macht euch frei. Ich nehme die Botschaft des Glaubens an, dass sie mich dann befähigt, mich hinzugeben und durch die Hingabe zu verwirklichen. Und ich bin überzeugt, dass diese neuen Akzentsetzungen einfach noch nicht erkannt sind. Wenn man das mal ernst nimmt, entwickelt sich ein zutiefst menschliches Bild von der Wirklichkeit und alle Vollzüge in der Kirche werden viel, viel menschlicher. Wie schade ist es, dass heutzutage gerade in Deutschland der Papst Johannes Paul II. Reduziert wird auf meinetwegen Enzyklika Humanae Vitae, vielleicht dann noch, dass er abgelehnt hat das Frauenpriestertum und so eine Abneigung. Er ist verkannt. Aber wenn man diese großartigen Ansätze sieht, die im Gottesbild eine Neuerung bringen, im Menschenbild, in der Moral, auf allen Bereichen, dann muss man sagen, dieser Papst ist ein ganz großes Geschenk an die Kirche und die Menschheit.
Ja, das ist ja auch der Sinn unserer Sendung, dass wir diesen verkannten Schatz, diesen verborgenen Schatz, der im Denken des Heiligen Vaters ruht, dass wir den heben und dass wir den transparent machen und einen Beitrag leisten für ein besseres Verständnis dieses großen Mannes.
Ah ja, es geht natürlich nicht nur um den Mann, sondern um die bessere Welt. Es wird so vieles befreit. Es kann so vieles einen Weg finden, wo man aus Lethargie herauskommt, hoffnungsvoll die Menschheit zum Guten führt, ohne Zwang. Das ist sein großer Beitrag. Er befreit wirklich die Welt auf dem Weg zu einer besseren Welt. Und die größte, schönste Botschaft, nur was aus der Freiheit geboren wird, hat Ewigkeitswert, hat Göttlichkeitswert.
Ich habe ein ganz einfaches Beispiel, ist mir gerade in den Sinn gekommen, als Sie über die 10 Gebote gesprochen haben. Wenn ich nicht will, dass ich bestohlen werde, und ich will nicht, dass ich bestohlen werde, dann darf ich auch nicht stehlen. Es ist was anderes, wenn ich so denke, als wenn du darfst nicht stehlen. Also wenn ich mich selbst frage, wie geht's eigentlich mir, wenn ich nicht stehle, dann geht es mir gut. Also darf ich auch nicht stehlen, dass es dem anderen auch gut geht.
Ganz einfach ausgedrückt.
Ja. Ich bedanke mich, Pfarrer Fink, für diese tiefen Einblicke in das Denken des Heiligen Vaters und freue mich, dass wir diese Sendung zusammen machen durften. Das war die letzte Sendung in unserer Sendereihe Mensch, erkenne dich selbst über das Denken bei Johannes Paul II. Auf Wiedersehen, liebe Zuschauer.